بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Es geht weiter mit der Reihe über die Erziehung der Kinder. Und zwar reden wir heute inshallah ta'ala über einige Fehler bei der Erziehung. Und zwar ein Beispiel, das gegeben wurde. Ein Kind begleitet seine Mutter in den Supermarkt und verhält sich dabei auf unangemessene Weise. Es schreit oder zeigt ein anderes unerwünschtes Verhalten und daraufhin sagt entweder der Vater, die Mutter, Bruder, Schwester, wer es auch immer ist: Wenn du nicht aufhörst, lasse ich dich hier. Lass ich dich allein. Ich gehe weg und du bleibst alleine. Das Ziel ist, ihn zu erschrecken oder dieses Mädchen zu erschrecken, sodass sie oder er damit aufhört. Das ist aber etwas Gravierendes. Besonders, wir reden hier von Kleinkindern. Und zwar ist das der Weltuntergang für ein Kind, zu denken, die Eltern oder eben die Begleitperson, du bist der Bruder, es ist die ältere Schwester, es ist der Onkel, ist ja egal wer, er wird dieses Kind im Stich lassen. Was ist also die Alternative? Die Alternative ist, dass wir nicht sagen, ich lass dich alleine, sondern dass wir sagen, wenn du so weitermachst, gehen wir nach Hause. Wenn du so weitermachst, kaufe ich dir nicht das, was du wolltest. Also wichtig bei der Erziehung ist, dass wir darauf achten, auf die Psyche des Kindes. Dass man nicht sagt, Hauptsache er bekommt Angst, egal wie ich das ihm dann erkläre oder sage. Ein weiteres Beispiel, zum Beispiel der Vergleich zwischen Kindern. Wenn man sagt, hör mal zu, deine Schwester ist besser als du. Warum bist du nicht so wie dein Bruder? Warum bist du nicht so wie deine Schwester? Ihn zu vergleichen. Und denn dann wird er zum einen die Abneigung haben gegen diese Person. Er wird verglichen. Und zum anderen wird er vielleicht trotzig sein, erst recht, weil er ja verglichen wurde, es zu unterlassen. Die Alternative ist hingegen, dass man sagt, guck mal, wenn du das auch machst, dann bekommst du dies und jenes. Also nicht zu erklären, dass man sagt, guck mal, dein Bruder ist besser, du bist schlechter, sondern immer es positiv zu formulieren, nicht negativ. Wenn du auch deinen Teller aufräumst, wie dein Bruder zum Beispiel, dann bekommst du etwas Gutes. Und ich hatte schon mal erwähnt, wir können heutzutage auch das Punktesystem für solche Dinge benutzen. Wenn das Kind nicht von alleine motiviert ist, manche, Alhamdulillah, sind von alleine motiviert, sie wollen dies und jenes tun. Andere Kinder brauchen noch einen weiteren Grund, Geschenke oder irgendetwas anderes. Also kann man das Punktesystem benutzen, ob das beim Gebet ist, ob das bei den Hausaufgaben ist. Und zwar pro Raka'a, pro Hausaufgabe, pro Aufräumen bekommt es ein Smiley auf dem Heft oder im Heft und bei 10 Punkten, wie dem auch sei, Stempel, wie man das auch machen will, bekommt dieses Kind dieses und jenes. Und das wirkt sehr oft. Ja, also natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber es wirkt sehr oft, dass ein Kind dann sagt, ich bin bereit, diesen Deal einzugehen. Ich mache was und bekomme etwas. Wichtig ist also nicht, dass wir die Psyche des Kindes zerstören, indem wir Angst und Schrecken ihm einjagen, indem wir Neid und Eifersucht in das Herz dieses Kindes einpflanzen. Es mag sein, dass der Bruder, die Schwester von diesem Kind besser ist, aber du musst das ja nicht dem Kind ins Gesicht sagen. Wir Erwachsene wollen das auch nicht. Auch wenn wir es gestehen, ja, er ist besser, aber man hätte es auch anders sagen können. Ja, also darauf achten, wie man mit diesem Kind redet. Ein weiteres Beispiel, wenn Eltern einen Ausflug machen wollen und zum Beispiel das Kind soll die Schuhe anziehen und es kann aber nicht so richtig, ja, zum Beispiel Schnürsenkel oder irgendetwas anderes. Was passiert dann sehr oft, dass die Eltern dann sagen, komm, ich mach's, ich übernehme es, ich helfe dir. Bei den Dingen, die nicht gefährlich sind, und wenn es wirklich nicht eine Notsituation ist, ja, wir müssen sofort ins Krankenhaus, möge Allah uns bewahren, sondern es geht jetzt um was, um 5 Minuten, 10 Minuten, von mir aus eine Viertelstunde, 20 Minuten. Zerstöre nicht bei deinem Kind die Selbstständigkeit. Das Kind soll alleine es probieren. Ja, aber es wird es falsch machen. Aus Fehlern lernt man. Du kannst nicht erwarten, dass dein Kind alles richtig macht beim ersten Mal. Es gibt Kinder, Allahumma barik, die können es sofort. Aber die meisten Menschen können es nicht sofort. Also versuche, ihm Zeit zu geben, dass er das einmal macht und zweimal macht und dreimal macht. Und danach wird dieses Kind eben diese Sache alleine machen können. Wie gesagt, es geht jetzt nicht um gefährliche Sachen, die ein Kind nicht machen darf, am Herd stehen und selbst irgendwas ausprobieren oder Allahu a'lam, ja, sondern es geht um Dinge, die überhaupt keine Gefahr darstellen, bei denen man aber die Persönlichkeit des Kindes entwickeln kann, und zwar die Selbstständigkeit. Wenn ein Kind alles serviert bekommt, wird es noch mit 60 und 70 eine Persönlichkeit sein, mach du mal für mich. Du sollst es für mich erledigen. Dieses Kind wird dann, wenn es älter wird, nicht allein eigenständig sein. Es wird immer abhängig sein oder es wird verwöhnt sein, ja. Und das wird dann auch in der Ehe zum Beispiel ein Problem, ja, dass der Mann oder die Frau eben immer auf den anderen wartet. Mach du mal. Anstatt dass man eigenständig handelt. Das Kind also soll die Fähigkeiten oder Fertigkeiten erlernen und das braucht seine Zeit. Und deswegen müssen wir auch mit Fehlern rechnen. Das Problem bei den Eltern, das gilt nicht nur für die Erziehung der Kinder, das gilt in jedem Bereich, wenn es um Nachwuchs geht. Egal, ob es in einem Verein ist, ob es auf der Arbeit ist, ist egal wo. Wenn der Leiter, Chef, Anführer, Vater, ist egal wer es ist, keine Fehler duldet, dann wird es keinen Nachwuchs geben. Du musst also delegieren, nennt man das. Also dem Kind oder eben dem Vereinsmitglied, Mitarbeiter auch einige Aufgaben überlassen. Aber mit deiner Begleitung, ist ja nicht alleine. Du guckst ja, macht diese Person es richtig oder nicht. Das gibt's leider auch in der Da'wah. Keiner darf Unterricht machen, nur ich. Weil keiner macht's richtig, nur ich. Okay, dann bin ich nicht mehr da und jetzt? Wer macht jetzt Unterrichte? Keiner darf vorbeten, nur ich. Okay, ich bin nicht mehr da, wer betet jetzt vor? Sondern du musst zulassen, dass andere in deiner Gegenwart vorbeten, in deiner Gegenwart Vorträge halten Und wenn Fehler da sind, sagst du ihm, Barakallahu fik, für deine Mühen, Jazakallahu khairan, guck mal, beim nächsten Mal, natürlich nicht vor allen Leuten, um ihn zu bloßzustellen, sondern du sagst ihm, guck mal, das nächste Mal machst du es so, machst du es dies so. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hatte verschiedene Aufgaben den Sahaba überlassen. Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali radiallahu anhum und andere viele Sahaba haben Aufgaben übernommen. Mu'adh ibn Jabal radiallahu an wurde in den Jemen geschickt. Das hätte auch der Prophet selbst machen können, alayhi salatu wassalam. Er hat ihm gesagt, gehe und mach dies und jenes. Das ist sehr oft. Abu Dharr radiallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, geh du zu deinem Volk. Er sagte ihm nicht, guck mal, du musst jetzt 100 Jahre bei mir bleiben und vorher darfst du nicht Da'wah machen. Du darfst nicht zu Allah aufrufen. Auf der anderen Seite darfst du nicht den Mufti spielen. Also es ist ein Gleichgewicht, auch bei der Erziehung. Weder alles verbieten, noch alles erlauben. Okay, guck mal, mein Sohn, du bist 5, geh mal Auto fahren. So funktioniert das nicht. Das heißt, du darfst dem Kind keine Aufgaben überlassen, die gefährlich sind, ja, die er nicht machen darf, sondern im Rahmen dessen, was nicht gefährlich ist, wo Fehler nicht verheerend sind, wo wir mit Fehlern rechnen dürfen und können. Es ist nicht schlimm, dass er einen Fehler gemacht hat. In der Ausbildung, ja, jeder, der eine Ausbildung gemacht hat oder im Praktikum von mir aus, da hast du sehr oft Dinge falsch gemacht. Ja, und dein Lehrmeister sagte, nee, wiederhol's mal. Hier, bitteschön, das Ding, wirf's weg, das war falsch, mach's nochmal. Damit rechnet man, das gehört dazu. Keiner erwartet, dass du alles top machst von Anfang an. Und genauso ist es in der Erziehung der Kinder oder eben in der Da'wah, dass man die Leute begleitet. Guck mal, mach dies so und so, damit du eben anfängst zu lernen. Weitere Erziehungsfehler sind das falsche Vorleben, und zwar das Lügen. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat darauf aufmerksam gemacht. Abdullah ibn Amr ibn Rabi'a sagte, eines Tages rief mich meine Mutter, während der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in unserem Haus saß. Sie sagte, komm, ich gebe dir etwas. Da fragte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, was wolltest du ihm geben? Sie antwortete, ich gebe ihm eine Dattel. Daraufhin sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, wenn du ihm nichts gegeben hättest, wäre dir eine Lüge aufgeschrieben worden. Das ist leider sehr oft bei der Erziehung zu sehen, dass man Kinder anlügt. Und Kinder sind nicht blöd. Sie wissen, dass du ein Lügner bist. Auch wenn sie es dir nicht ins Gesicht sagen, aber das Vertrauen wird vernichtet. Erstens, es ist haram. Lügen darf man nicht. Selbst aus Spaß nicht. Wenn du also dem Kind etwas sagst, muss es die Wahrheit sein. Auf der einen Seite, wenn du etwas ihm, deinem Kind versprichst, guck mal, machst du das und das, bekommst du das Geschenk. Mach keinen Rückzieher. Denn das wird die Motivation im Kind töten. Er weiß ganz genau oder sie weiß ganz genau, der redet nur. Also wird dieses Kind das nächste Mal es nicht machen. Hast du dich umentschieden später, du denkst, ach, weißt du was, eigentlich nicht. Fürs nächste Mal, vorher überlegen, du hast ihm gesagt, wenn du betest, schenke ich dir dies und jenes. Das ziehst du durch. Auf der anderen Seite, wenn du mit einer Strafe drohst, zieh es durch. Wenn du noch einmal das und das machst, darfst du nicht spielen. Wenn du dann am Ende sagst, weißt du was, doch, dann wird dieses Kind sich das merken. Ich kann machen, was ich will. Oder, was auch ein Problem ist, wenn Papa Nein sagt, gehe ich zu Mama. Sagt Mama Nein, gehe ich zu Papa. Und deswegen ist das Zusammenspiel von Vater und Mutter sehr wichtig. Wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, Papa, darf ich das und das machen? Hast du Mama gefragt? Nein. Frag sie mal. Was sagt sie dazu? Ihr sollt immer ein Team sein. Hast du mitbekommen, die Mama hat Nein gesagt, sag nicht du, doch, doch, mach nichts. Auf der anderen Seite genauso, die Mama sagt dem Kind, Papa hat Nein gesagt, ach was, ich weiß ja, dein Papa sagt immer Nein, nee, mach. Das zerstört die Erziehung, denn das Kind wird am Ende immer gewinnen. Wer Nein sagt, gibt immer die andere Ausfahrt, die Umleitung, so dass es an das kommt, was es will. Aber wenn es ganz genau weiß, dieses Kind, wenn mein Vater oder meine Mutter gesagt hat, nein, Salam alaikum, da kann passieren, was will auf dieser Welt, das ziehen die durch. Das wird eine Wirkung haben. Also das Lügen bzw. die Falschaussage bzw. sich nicht an das Versprechen halten. Wie gesagt, ob es jetzt ein Geschenk ist oder ob es eine Strafe ist, ist egal. Man muss in der Erziehung konsequent sein. Natürlich gibt es Ausnahmen, wenn es sich herausstellt, es ist eine Gefahr. Es ist nicht geeignet. Ich habe meinem Kind gesagt, guck mal, ich kaufe dir das eine Spiel. Jetzt hat sich herausgestellt, das Spiel ist erst ab 16. Das Kind ist 5 Jahre alt. Nee, ich habe es nicht gewusst. Da ist es auch kein Problem, dem Kind zu erklären, warum du deine Ansicht geändert hast. Auf keinen Fall, ich habe Nein gesagt, Punkt. Sondern erkläre deinem Kind, guck mal, mein Schatz, das Spiel hier, das ist für Erwachsene. Ich dachte, das ist gut für dich. Aber guck mal, hier steht 16. Und wie alt bist du denn? Und das Kind macht so oder weiß, wie alt es ist, ich bin 6, ich bin 7. Siehst du, aber das dauert noch, bis du dieses Spiel spielen kannst. Das ist Nummer 1. Erklären. Nie sagen, so ist es, Punkt. Ibrahim a.s., das hatten wir, glaube ich, erwähnt, als er zu Ismail a.s. kam und er sagte, ich habe im Traum gesehen, dass ich dich opfere. Er hat nicht einfach gesagt, guck mal, Bismillah, Allahu Akbar, und er hat ihn geschächtet. Er hat ihm erklärt, warum. Und Ismail a.s. hatte genug Wissen. Ja, er war zwar ein Kind, aber er hatte gelernt. Ibrahim a.s. hat ihm nicht gesagt, Allah hat mir befohlen, ich soll dich opfern und schächten. Hat er ihm das gesagt? Nein. Er hat gesagt, ich sah im Traum, dass ich dich schächte. Ismail wusste, Träume von Propheten ist Offenbarung. Woher hat er das gewusst? Das hat er gelernt. Ibrahim a.s. hat es ihm beigebracht. Und deswegen sagte Ismail was? Also ihr müsst euch noch einmal das anschauen. Ibrahim sagt, ich sah im Traum, dass ich dich schächte. Was sagst du dazu? Da sagt Ismail, tue, was dir befohlen wurde. Ibrahim hat überhaupt, das Wort Befehl hat er gar nicht benutzt. Er hat nicht gesagt, es ist ein Befehl gekommen, mir wurde befohlen. Er hat nur gesagt, ich habe einen Traum gesehen. Ismail hat es aber verstanden, weil er Wissen hat. Tue, was dir befohlen wurde. Also das Erklären ist etwas sehr Wichtiges in der Erziehung. Wenn du deinem Kind sagst, das machst du nicht, nicht einfach Papa hat's gesagt. Nein, sondern du sollst ihm erklären, warum nein. Das ist gefährlich. Das ist jetzt nicht die Zeit. Wir können das jetzt nicht machen. Also erstens erklären, zweitens Alternativen. Alternative. Ich habe dir gesagt, ich kaufe dir dieses Geschenk. Es kam was dazwischen, da gibt es eine Person, die braucht das Geld, wir unbedingt Medikamente, Allahu a'lam, Erdbeben auf der Welt, guck mal, wir müssen das spenden. Erkläre ihm das. Alternative, oder ich kann dir dieses Geschenk nicht kaufen, weil du nicht alt genug bist, oder Allahu a'lam. Alternative, ich kaufe dir ein anderes Geschenk. Wir ersetzen das durch einen Ausflug. Wir machen irgendetwas anderes. Alternativen sind sehr wichtig in der Erziehung. Wenn du nie Alternativen gibst, wird ein Druck aufgebaut im Herzen dieses Kindes. Irgendwann explodiert dieses Kind. Bei dir ist alles verboten. Bei dir kann ich nie was machen. Du weißt nur Nein, sonst nichts. Und deswegen sage ich ja immer zum Beispiel, wenn Feiertage kommen, ob das Weihnachten ist, ob das Ostern ist, Geburtstag. Und wir sagen, solche Feiern feiern wir nicht. Da kannst du nicht einfach sagen, guck mal, das ist Haram, Punkt. Erklär ihm, warum wir das nicht feiern. Aber die Alternative dafür, feiern wir eine andere Party. Wenn du eine Sura auswendig kannst, ein Juz auswendig kannst, wenn Hijab getragen wird, Allahu A'lam, ist ja egal, ohne Grund, einfach so drauf los, lad deine Freunde ein. Die Alternativen sind das Allerwichtigste, insbesondere in der Zeit, in der das Kind sieht, dass andere was bekommen haben. Das Kind ist im Kindergarten, in der Schule, nach den Weihnachtsferien, alle sagen, boah, guck mal, ich habe das bekommen, und dein Sohn, deine Tochter, und was hast du bekommen? Nichts. Dieses Kind wird nicht nachvollziehen können, ja, aber es ist Haram bei uns, wir sind keine Christen und so weiter. Dieses Kind weiß nur, der Christ, der Atheist, der Allahu a'lam was, hat was bekommen, denn der kein Muslim ist, und ich bin Muslim, ich habe nichts bekommen. Das versteht dieses Kind. Also muss dieses Kind etwas bekommen, aber nicht als Weihnachtsgeschenk, sondern als etwas anderes. Es gibt, Alhamdulillah, genug Gründe, warum man seinem Kind etwas beschenken kann. Und das Gleiche gilt für Geburtstag feiern. Wir sagen, Geburtstag feiern ist nicht erlaubt. Aber wir sagen, feiern ist erlaubt. Also Partys zu machen, du kannst jeden Tag eine Party machen. 365 Partys im Jahr. Aber an dem Tag nicht. Welches Kind, wenn es weiß, ich mache 10 Partys im Jahr, wird traurig, wenn es nicht Geburtstag feiert? Kein einziges Kind. Mach die Torte, mach alles und Geschenk, aber nicht an diesem Tag. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam, als er nach Medina kam, hat er vorgefunden, dass die Medinenser Feiertage haben. Da fragte er, alaihi salatu wasallam, was ist das? Dann haben sie gesagt, das sind Feiertage aus der vorislamischen Zeit, aus der Jahiliyyah. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wir feiern das nicht. Punkt. Er hat ihnen gesagt, Allah hat es euch mit 2 Feiertagen ersetzt. Eid al-Fitr und Eid al-Adha. Er hat ihnen also erklärt, es gibt eine Alternative. Ihr geht nicht leer aus. Ihr werdet etwas bekommen. Und das finden wir sehr oft. Auch dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Ansar gesagt hat, wollt ihr denn nicht, dass ihr mit mir seid im Paradies? Da sagten sie, ja, natürlich. Als die Kriegsbeute verteilt wurde und er den Ansar nichts gegeben hat, weil er anderen Stämmen geben wollte, die noch frisch waren im Islam und so weiter. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wollt ihr denn nicht, dass ihr dafür als Ersatz im Paradies was bekommt? Die Alternative ist in der Erziehung sehr, sehr wichtig. Dass du sagst, nein, Punkt, das geht nicht. Das geht nicht lange gut. Das Kind wird ruhig sein, okay, Papa. Und dann war es das. Aber wie gesagt, das staut sich. Und das ist einer der Gründe, warum dann ab der Pubertät, so, jetzt hat er mir nichts mehr zu sagen, der Alte, und jetzt kann ich machen, was ich will. Warum? weil eben es gefehlt hat an Alternativen. Ein Beispiel für das Lügen: Wenn jemand an der Tür klopft oder klingelt eben und der Vater zum Kind sagt, sag, dein Vater ist nicht da. Damit hast du dein Kind umgebracht. Du hast ihn zum Lügner erzogen. Sag, dein Vater ist nicht da. Du bist doch da. Das heißt, du darfst ihn nicht zum Lügen animieren. Denn dann wird er dich anlügen. Und deswegen sag zum Beispiel, ich habe jetzt keine Zeit. Oder sowas ähnliches. Ich kann jetzt nicht. Aber ich bin nicht da. Das kann ja nicht sein. Du bist ja da. Oder wenn die Mutter zu ihrem Kind sagt, oder eben Vater, ist ja egal wer, trink die Medizin, sie ist süß. Das Kind trinkt die Medizin und es ist bitter. Das heißt also, du sollst dein Kind nicht anlügen. Ja, aber es will doch nicht die Medizin sonst trinken und so weiter und so fort. Aber auch mit dem Lügen wird es nicht besser. Versuche dein Kind, wie gesagt, mit einem Deal. Trinkst du deine Medizin? Guck mal, wenn du zum Beispiel, es muss zweimal am Tag die Medizin trinken, für 3 Tage, das sind 6 Mal. Wenn du 6 Mal trinkst, bekommst du das und das. Je nachdem halt, ja, wie viel wird er oder sie auch dann mitmachen. Auch ein gravierender Fehler ist der sogenannte Liebesentzug, also die Drohung. Wenn du das nicht machst, liebe ich dich nicht. Guck mal, so liebe ich dich nicht. Noch einmal, ein Kind hat keinen anderen außer die Eltern. Die Eltern sind das Ein und Alles. Wenn jetzt die Mutter oder der Vater dem Kind sagt und ihm androht, ich hab dich nicht mehr lieb, dann ist das für ihn der Weltuntergang. Wir müssen die Psyche des Kindes verstehen. Es ist abhängig von den Eltern. Es kennt nichts anderes. Stell dir mal vor, du bist in einem wildfremden Land und es ist noch ein gefährliches Land, eine gefährliche Gegend und der Begleiter sagt dir, guck mal, ich gehe jetzt. Wie, du gehst? Du kannst mich noch nicht allein lassen, aber nicht jetzt. Und du bist ein Erwachsener. Und für dich ist dann das der Weltuntergang. Für ein Kind ist es egal, wo es ist, wenn der Vater oder die Mutter oder der große Bruder, die große Schwester, wenn dem Kind angedroht wird, ich werde dich lassen, dann ist das ein Bruch in diesem Herzen. Ja? Das Herz ist gebrochen. Und wenn das öfter geschieht, wird das eben Narben mit sich bringen, die dann wenn dieses Kind älter wird, dass das diese Narben eben wieder hervorscheinen in dem Verhalten dieses Menschen. Die richtige, ausgewogene Haltung besteht darin, zwischen Liebe und Erziehung bei Kindern zu unterscheiden. Also man darf sie natürlich korrigieren. Also wenn ein Kind weiß ganz genau, Mama oder der Papa, die sind sehr konsequent, aber sie lieben mich. Sie wissen ganz genau, wenn das Kind einen Fehler gemacht hat, der Vater ist böse, die Mutter ist böse, der Vater oder die Mutter sagt, so dafür darfst du nicht spielen, dafür dies und jenes und sehr konsequent. Die Kinder können unterscheiden, das ist kein Hass, das wissen die. Warum? Weil du weiter ganz normal mit diesem Kind, mein Schatz, Barakallahu fik, Ah, darf ich doch spielen? Nein, wir haben gesagt, du darfst nicht spielen. Du hast das und das gemacht. Du hast beleidigt, du hast gelogen, du hast Allahu Alam was gemacht. Dann versteht dieses Kind, okay, mein Vater liebt mich. Ist ja nicht so, er redet nicht mehr mit mir. Nicht, dass du sagst, aber guck mal, Al-Hajru, Habibi, redest du mit einem 80-Jährigen? Das ist ein kleines Kind. Meiden also, ja, dieses Meiden, ja, und Salafus Salih haben die Mubtadi'a gemietet. Habibi, wo lebst du, Junge? Das ist ein Jahmi vor deiner Nase oder was? Das ist ein Kind. Das heißt, das Meiden, nicht mehr reden und so weiter, nicht bei Kindern. Man, selbst bei Erwachsenen sollst du das nur machen. Al-Hajru, das Meiden, wenn es sein muss. Und wenn du denkst, diese Therapie wird wirken, aber doch nicht einfach so. Das darfst du auf keinen Fall bei Erwachsenen übertreiben. Jeder, der sündigt, mit dem rede ich nicht. Nein, so geht das nicht. Sondern nur, du hast ihn aufgeklärt und einmal, zweimal. Und du denkst, wenn du ihn jetzt meidest, wird er sich Gedanken machen. Aber hier reden wir über die Erwachsenen, nicht über die Kinder. Aber bei Kindern ist Meiden überhaupt keine Lösung. Denn das bedeutet, ich bin alleine. Insbesondere an Orten, wo er nicht kennt. Das ist dann der Weltuntergang. Also zu Hause an sich ist schon schlimm genug. Aber wenn du bist im Ausflug und das Kind hat irgendetwas gemacht und so, ich rede nicht mehr mit dir. Und wir sind irgendwo weg, weil dieses Kind wird Horrorszenarien jetzt haben. Was ist, wenn mein Papa jetzt geht? Weil der redet nicht mehr mit mir. Bleib normal. Komm, und willst du was essen? Und so. Aber die Strafe, dass du kaufst ihm doch kein Eis. Du hast gesagt, guck mal, du hast gelogen, du hast geschlagen, du hast was er gemacht hat. Deswegen bekommst du kein Eis. Das war's. Er hat die Strafe, hat er verstanden. Aber der Umgang, der muss bleiben. Man darf sie also bei den Fehlern nicht dadurch bestrafen, dass man ihnen androht, sie nicht mehr zu lieben. Oder die Liebe ihnen zu entziehen. Sondern sie sollen eben mit erzieherischen Methoden aufgeklärt werden, dass eben dieses Verhalten, das sie hatten, nicht gut war. Ein weiterer Fehler, den leider mehrere vollziehen, ist das Angst einjagen mit was? Ungeheuern und so weiter und so fort. Ja? Und zwar, guck mal, wenn du das und das, dann kommt dieses Böse, dieses Ungeheuer. Kennst du das Ungeheuer? Wenn du nicht isst, dann kommt. Oder wenn du Süßigkeiten isst, ja, dann kommen diese in deinem Bauch. Habi, was für ein Horrorfilm. Sag ihm, guck mal, das ist nicht gut, das ist ungesund, wenn du zu viel. Du kannst ja wirklich sagen, ist Karies oder Allahu A'lam was, aber nichts erfinden. Also nicht lügen und nicht übertreiben, dramatisieren. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist einem Muslim nicht erlaubt, einen anderen Muslim zu erschrecken. Das ist eine allgemeine Regel, ob alt oder jung. Und deswegen darf ein Muslim weder sich selbst erschrecken, zieht sich die Horrorfilme rein, Junge, warum tust du dir das an? Und dann noch Licht aus und alleine sein, der will diesen Kick haben. Ja, Baby, kriegst Herzinfarkt und dann? Es ist nicht erlaubt, dass ein Muslim sich selbst oder andere erschreckt. Denn du weißt nicht, was passiert, subhanallah. Yani, es kann sein, der reflexartig macht da irgendetwas, rennt irgendwo, Allahu A'lam, fällt hin. Erst recht bei Kindern. Und erst recht mit Dingen, die es überhaupt nicht gibt. Ja? Irgendwie, da kommt dieses siebenköpfige Ungeheuer und Allahu A'lam. Ja? Weil das hat bleibende Schäden. Dieses Kind wird darüber nachdenken, wird darüber träumen und so weiter und so fort. Und es gibt einige Kinder, die auch im höheren Alter Probleme haben, zum Beispiel, dass sie weiter urinieren und so weiter. Das sind, der Grund dafür sind diese Ängste, die sie haben, also im Schlaf meine ich, und deswegen passieren solche Sachen. Also das Erschrecken eines Kindes ist auf keinen Fall erlaubt. Ja, oder es gibt einige, die wollen dann die Babys erschrecken. Oh, der sieht so süß aus, wenn er Angst hat. Ja, das ist aber, erschreck dich selbst, darfst du nicht. Aber wenn, ja, nee, wenn jemand leiden soll, dann du. Aber was kann das Baby dafür? Das ist nicht erlaubt, dass man einem Kind Angst einjagt. Ein weiterer Aspekt, den die Gelehrten erwähnen oder die Fachleute erwähnen, ist beim Entwöhnen, und zwar beim Stillen, ja, beim Entwöhnen. Allah subhanahu wa ta'ala hat ja gesagt, dass die Stillzeit 2 Jahre dauern sollte. Muss nicht sein, aber das ist die vollständige Stillzeit. Das wäre das Allerbeste. Und einige wollen dann abrupt entwöhnen und versuchen dann die derbsten und schlimmsten Sachen, ja, irgendwie, ja, scharfes oder bitteres oder Allahu a'lam was, ja, dieses Abschrecken, ja, und das ist ein Schock. Warum? Weil das Stillen ist nicht nur Einnahme der Nahrung. Das ist der sicherste Ort für dieses Kind, die Mutter. Und da ist jetzt etwas, das lässt mich nicht in mein Heim. Das ist mein Heim. Deswegen sollen es ja auch 2 Jahre sein. Diese Enge und diese Nähe zur Mutter. Und da ist jetzt ein Hindernis, ich darf da nicht dran. Ich darf nicht zu meiner Mama. Sondern das muss man langsam angehen und mit Mitteln, sodass es nicht eine Schockreaktion ist, wie die Fachleute sagen. Die Katastrophe liegt in der abrupten Entwöhnung. Sie verursacht beim Kind eine schwere seelische Krise und stellt eine gravierende Form der Misshandlung dar. Noch schlimmer ist die brutale Methode, die manche anwenden, indem sie extrem bittere Lebensmittel oder ähnliche Stoffe auf die Brust auftragen, von der das Kind trinkt. Dadurch erleidet das Kind einen heftigen seelischen Schock, der es vom Stillen abbringen soll, indem es diesen Vorgang fortan verabscheut. Die Vorgehensweise ist nicht nur hart, sondern hinterlässt tiefe psychische Spuren beim Kind. Psychische Entwöhnung, das ist die Entwöhnung, was das Stillen angeht. Dann gibt es eine psychische Entwöhnung. Das bedeutet, dass es zu keiner emotionalen Selbstständigkeit gegenüber anderen kommt. Also das Kind, und später wird es eben ein Erwachsener, fühlt sich innerlich der Willensmacht der Eltern ausgeliefert. Das bedeutet was? Das Kind darf nie entscheiden. Es wird nicht entwöhnt, das ist gemeint, ja, also psychisch. Dass man sagt, guck mal, ich entscheide alles für dich. Was du anziehst. Welchen Saft willst du? O-Saft, Apfelsaft? Ich sag dir das. Ich meine, wenn das Kind ganz, ganz klein ist, noch nicht reif ist, um zu entscheiden, ja, wir reden hier von 2 Jahren oder sowas, ja, kauf die Kleidung, wo du denkst, es ist süß, toll, bitteschön. Aber sobald das Kind eine Persönlichkeit entwickelt und sagt, das gefällt mir. Ja, Kinder zu Beginn wissen nicht ganz genau, was gefällt ihnen. Manche bleiben das ganze Leben lang so, ja. Das oder das oder doch das oder doch das oder doch. Und dann kaufen sie es, aber nee, aber, ja. Auf jeden Fall. Aber wenn das Kind soweit ist, Ja, einfach mal 7, ja, also das heißt jetzt nicht ab 7, ja, es kann früher, kann später sein. Auf jeden Fall, du weißt ganz genau, dein Kind hat die Entscheidung gefällt und es weiß, was es tut und du hast mir, weil wirklich, gefällt es dir? Ja, okay, dann schlaf mal darüber, 1-2 Tage. Und denkst du, es passt? Und du weißt zum Beispiel die Lieblingsfarben deines Kindes und so weiter, du weißt, okay, das kann wirklich die Entscheidung ist wirklich rational gefällt worden. Aber du sagst, Allah, nach meinem Geschmack ist es nicht toll. Ja, ziehst du es an oder ziehst sie es an, deine Tochter oder dein Sohn? Wir reden jetzt nicht von Sachen, die gehen nicht oder Unverschämtes oder Haram. Ja, wir reden, es ist halal. Aber sie sagt, ich möchte dieses Kleid. Er sagt, ich möchte dieses Kleid, diese Hose, dieser Pulli. Und du denkst, Allah, also die Farbe. Und es ist im Rahmen, ja, wo man auch verschiedene Geschmäcker haben kann. Ja? Also nicht, dass ein Junge dann am Ende so aussieht wie ein Mädchen. Ja? Oder ein Mädchen am Ende so aussieht wie ein Junge. Das, also wie gesagt, wir reden jetzt nicht von Halal, also von Haram-Dingen, sondern im Rahmen des Halal. Dann erlaube deinem Kind diese Selbstständigkeit. Das ist diese psychische Entwöhnung. Also, dass das Kind so langsam, aber sicher selbstständig Urteile fällt. Du sollst immer da sein, korrigieren, wenn gravierende Fehler da sind, Grenzen setzen. Guck mal, in diesem Rahmen kannst du entscheiden, was du möchtest. Spiele, Kleidung, Nahrungsmittel und so weiter und so fort. Reiseziele, Urlaubsziele, Orte was oder Veranstaltungen, ist ja egal, was es ist. Es gibt einen Rahmen, je älter, desto größer wird dieser Rahmen, im Halal natürlich alles. Aber dass du sagst, guck mal, ich bin der Vater, ich weiß am besten, was gut für dich ist und so weiter und so fort. Wir reden ja nicht um Leben und Tod. Wir reden ja jetzt nicht um Zukunftspläne in 50 Jahren. Wie er sein Geld investieren wird, dieser Fünfjährige. Wir reden hier darüber, welche Farbe soll die Hose haben? Oder, wie gesagt, ist der Erdbeereis oder Schokoladeneis? Es gibt Eltern, die sagen, nichts da, Erdbeereis, habe ich gesagt, isst du doch selbst. Das soll das Kind jetzt nicht seinem Vater sein. Aber yani, wenn dieser Vater oder diese Mutter immer dieses Aufzwingen hat, wird dieses Kind nie entwöhnt psychisch. Und dieses Kind, wenn es erwachsen wird, braucht immer eine Person, die für ihn entscheidet. Er kann keine Entscheidungen fällen, er hat es ja nie gelernt. Er geht arbeiten oder er heiratet jetzt. Und wie machen wir das? Mach das so. Okay. Weil Frauen wollen auch nicht einen Mann, der nie eine Entscheidung fällt. Frauen wollen einen Mann, der auch mal sagt, wo die Reise hingeht. Ja. Natürlich auf keine schlimmen Art und Weise. Ja, was ich sage, ist gut. Du sollst auch als Ehemann delegieren, ja, überlassen und so weiter und so fort. Aber ich meine, wenn jemand also schon in der Kindheit nie Entscheidungen fällen durfte, wird diese Person auch im Alter dieses Defizit haben. Das Ausbleiben der psychischen Entwöhnung, sei es auf Seiten der Eltern oder des Kindes selbst, führt dazu, also was heißt Eltern, also entweder die Eltern sind diejenigen, die es nicht zulassen oder das Kind will gar nicht. Nein, nein, sag du, Papa, was soll ich machen? Mama, sag du, du musst dann deinem Kind sagen, guck mal, du bist alt genug, du bist jetzt 10, du bist jetzt, Allahu a'lam, wie alt, Masha'Allah, guck mal, du und so weiter. Sag mal, aber ich helfe dir, ja? Entscheide du, aber ich helfe dir. Du musst dieses Kind begleiten, dass es eben die Entscheidung fällt. Also, sei es auf Seiten der Eltern oder des Kindes selbst, führt dazu, dass der Mensch mit einer abhängigen Persönlichkeit heranwächst. Es ist dauerhaft nicht in der Lage, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und dies führt häufig zum Scheitern in der Ehe, weil er die Stufe der psychischen Entwöhnung nicht erreicht hat. Er empfindet sich innerlich nicht als wirklich getrennt vom Elternhaus. aus dem er hervorgegangen ist. Und daraus entstehen zudem weitere Probleme in der ehelichen Beziehung, die direkt aus der fehlenden psychischen Entwöhnung resultieren. Wie gesagt, das ist nicht nur in der Kindeserziehung, ist egal wo, wenn du der Meister bist und dein Lehrling darf nie mal etwas entscheiden. Aus dem wird nie was. Du bist der Professor und dein Student darf nie etwas entscheiden. Aus dem wird auch nie was. Du bist der Imam und deine Schüler dürfen nie etwas entscheiden. Du musst immer derjenige, guck mal, nimm das Thema dran. Und zwar machst du den Vortrag so und so und so und so. Lass ihn doch entscheiden. Ja, Sheikh, wie wär's mit dem Thema? Auch wenn du denkst, vielleicht ist es jetzt, gibt's ein anderes Thema, das vielleicht besser wäre, aber es ist jetzt nicht gravierend falsch. Ja? Also es ist jemand in einer Hochzeitsgesellschaft, wenn er jetzt sagt, ja Sheikh, und soll ich über Scheidung reden? Da sagt Habibi, wir reden hier über Heiraten. Ja? Da sagst, intervenierst du und sagst, nee. Aber wenn er sagt zum Beispiel, ja Sheikh, wie wär's, wenn ich über diesen Hadith, und du weißt, und du denkst, okay, es gibt vielleicht einen anderen, Barakallahu fiik, sehr gut. Diese Besserwisserei, auch wenn du es wirklich besser wissen würdest, ja, aber das tötet diese Selbstständigkeit. Und du wirst nicht ewig bleiben. Weder du als Vater, noch du als Meister, noch du als Professor, noch du als Imam und Sheikh. Du wirst vergehen. Also muss es weitergehen nach dir. Aber das geht nur, wenn du dem Nachwuchs auch diese Freiheit gewährst, Entscheidungen zu treffen. Selbst wenn du ganz genau weißt, er sagt, guck mal, ich nehme diesen Weg. Und das ist eine Sackgasse. Sag's ihm aber nicht, dass es eine Sackgasse ist. Es geht jetzt nicht um Leben und Tod. Ja, da wartet der Löwe. Ja, nein. Sondern, okay. Er soll die Erfahrung machen, was es bedeutet, in einer Sackgasse zu stecken. Wie gesagt, wenn es nicht gefährlich ist, wenn es nicht um Leben und Tod geht, aber du weißt ganz genau, da geht's nicht weiter. Lass ihn. Dieses, ich rette ihn vor Fehler machen, ist keine Rettung. Und deswegen sagt man, Verwöhnung kann tödlich sein. Dass du jemanden verwöhnst, kann dazu führen, dass du ihn tötest, weil er dann am Ende gar nichts machen kann. Eines der größten Fehler ist die Ungleichbehandlung der Kinder. Besonders zwischen Mädchen und Jungen. Und das ist leider sehr oft vorhanden. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, seid gerecht gegenüber euren Kindern. Wenn ich jemanden bevorzugen würde, würde ich die Mädchen bevorzugen. Das ist unser edler Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das sagt er in einer Zeit, in der man Mädchen lebendig begraben hat. Die Jahiliyyah also, ja, also vor seiner Zeit. Die Mekkaner und so weiter. Und die Muslime, die Sahaba, die waren ja jetzt nicht schon seit 100 Jahren Muslime. Ja? Das heißt, es ist eine neue Sache. Wie alt war der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, als er Prophet wurde? 40. Er ist gestorben mit 63, alaihi salatu wasallam. Das heißt, er sagte es, da waren noch keine 30 Jahre vergangen. Das bedeutet also, das war noch alles frisch, die Jahiliyyah. Es gab genug Leute, die gar keine Muslime waren, die lebten immer noch in der Jahiliyyah. Aber selbst die, die den Islam angenommen haben, das war jetzt keine dritte, vierte, fünfte Generation im Islam. Die Jahiliyyah war noch frisch. Und da sagt er, wenn überhaupt, also man muss gerecht sein, aber wenn überhaupt jemand zu bevorzugen ist, dann die Mädchen. Weil sie eben die Schwächeren sind zur damaligen Zeit. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, als ein Sahabi zu ihm gekommen ist und er sagte, ich möchte meinem Sohn etwas geben, da fragte er ihn, und du sollst es bitte bezeugen. Da fragte er ihn, willst du all deinen Kindern das geben? Dann sagte er nein. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, mach mich nicht zum Zeugen für Ungerechtigkeit. Das heißt also, wenn du Kinder hast, dann teile gerecht nicht nur das Materielle, sondern auch die Zuneigung. Wie oft sagst du zu deinem Sohn, mein Liebling, mein Schatz, und zu deinem anderen Sohn oder zu deiner Tochter? Das muss gleich sein. Wie oft, ja, aber er ist noch jung, ja und? Es ist klar, man hat einen gefragt, wen magst du am meisten von deinen Kindern? Dann sagte er, den Kranken unter ihnen, bis er wieder gesund ist. Der entfernt ist, also der ist auf Reise, bis er wieder zurückkommt. Also je nach Situation will er damit sagen. Aber an sich, und es ist natürlich klar, dass die Jüngeren ja ein bisschen mehr Zuneigung sich nehmen. Ja? Und deswegen Yusuf alaihi salam wurde ja geliebt von Jakob, von seinem Vater alaihi salam. Er war ja der Jüngste. Das ist etwas ganz Normales, aber übertreib's nicht. Du darfst es also nicht deinen anderen Kindern so vorleben, sondern nimm dir die Zeit, besonders wenn zum Beispiel dieses kleinere Kind schläft jetzt nicht da, kümmere dich um die anderen Kinder. Wenn du aber deinem Kind sagst, ich muss arbeiten, und jetzt kommt das Baby, Assalamu alaikum, und wie geht's? Und jetzt kommt dein Sohn, und Papa, ich muss arbeiten, nerv nicht, hast deine Hausaufgaben überhaupt gemacht? Ja? Und das Kind bekommt das mit, diese Vernachlässigung. Und das darf nicht sein. Du musst gerecht sein, nicht nur bei den Kindern. Es gibt ja auch dann Ehefrauen, die eifersüchtig werden. Du redest immer mit deinem Sohn und mit deiner Tochter, mit mir nicht. Also musst du auch darauf achten. Auch andersherum, auch Ehemänner können eifersüchtig werden. Sagt seiner Frau, ja, du hast nur Zeit für deine Kinder, für mich nicht. Jedem sein Recht geben. Natürlich, ein Säugling braucht viel mehr Zeit. Das ist ja klar. Aber dass du die anderen Personen einfach ausradierst aus dem Leben, das geht nicht. Also gewähre jedem seine Zeit. Und hier ist wichtig, dass die Eheleute, Mann und Frau, sich gegenseitig beraten und ermahnen. Guck mal, du warst gerade die letzten Tage mehr beschäftigt mit unserer Tochter, unserem Sohn. Guck mal, der kam zweimal, dreimal zu dir und du hast ihn einfach weggeschickt. Das heißt, so ein Auge, wie verhält sich die andere Person? Der Ehemann schaut sich die Ehefrau an, die Ehefrau schaut sich den Ehemann an, damit wir diesen Aspekt verbessern. Ein weiterer Fehler ist übermäßiges Einreden von Angst. Das bedeutet also, dass man den Kindern immer mit Dingen droht, die Angst machen, auch in der Religion. Also, dass man dem Kind sagt, Allah wird dich in der Hölle bestrafen und Allah wird dich verbrennen in der Hölle und so weiter. Das sollst du ja nicht mal bei Erwachsenen machen. Wie ist die Reihenfolge der Da'wah? Das finden wir in Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Diese drei Ayat sind ein Fahrplan der Da'wah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Warum loben wir Allah? Wegen seinen Gaben. Wozu führt das, wenn wir wissen, Allah hat uns Gaben gegeben? Wir lieben ihn. Also die erste Stufe der Da'wah, Allah lieben. Wie? Indem wir die Gaben vor Augen halten. Das heißt, wenn du Da'wah machst, bevor du sagst, du betest nicht, A'udhu billah, weißt nicht, dass Kufr ist und das Nar Jahannam, da kommst du nicht mal raus und so weiter und so weiter. Da sagst du, guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir doch diese Gaben gegeben, oder nicht? Und Allah azza wa jalla schenkt dir jeden Tag, du kannst sehen und so weiter. Verdient er nicht, dass wir ihn loben, dass wir ihm Danke sagen? Das ist die erste Stufe. Die Herzen mit der Liebe zu Allah füllen. In der Erziehung der Kinder, die Liebe zum Guten. Natürlich, erstens, Allah liebt das, wenn du nicht lügst. Positiv formulieren. Du hättest auch sagen können, Allah hasst es, wenn du lügst. Aber so sollst du ja gar nicht beginnen. Du sollst mit dem Guten beginnen. Allah liebt es, wenn du nicht lügst. Allah mag dich, wenn du die Wahrheit sagst. Wenn du hilfsbereit bist. Nicht Allah hasst es, wenn du faul bist. Allah verabscheut dich. Das ist nicht die erste Stufe. Und bei Kindern sowieso gar nicht. Aber ich meine, auch bei der Erziehung oder Aufklärung, Da'wah mit Erwachsenen, zuerst, wer ist Allah? Warum tun wir Gutes? Zweitens, also warum tun wir Gutes? Also warum ist diese Sache gut? Das meine ich. Warum sollst du hilfsbereit sein? Ja, weil die Leute dann mehr machen können und so weiter und so fort. Die nächste Stufe, Ar-Rahman Ar-Rahim, Hoffnung auf Belohnung. Was bekomme ich, wenn ich bete? Also derjenige, der nicht betet, was war die erste Stufe? Guck mal, Allah hat uns die Gaben gegeben. Er ist so liebevoll zu uns. Nächste Stufe, wenn du betest, mit jedem Sujud gehst du eine Stufe höher. Im Paradies, weißt du eigentlich, was im Paradies da ist? Ich rede jetzt von Erwachsenen, aber auch Kinder, also beide. Wenn du betest, zum Beispiel, wenn du Koran liest, bekommst du pro Buchstabe 10 Hasanat. Für Kinder, in Kindersprache, pro Buchstabe bekommst du 10 Geschenke bei Allah. Welche Geschenke würdest du dir denn wünschen? Und da gab es tatsächlich ein Kind, die hat gesagt, ich würde mir Puppen wünschen. Ja, Allah Azza wa Jal kann dir auch Puppen geben. Und das stimmt, Allah Azza wa Jal kann das geben. Sowohl für Dunya als auch im Paradies. Das heißt also, du sagst diesem Kind, guck mal, Allah Azza wa Jal, wenn du das machst, gibt er dir Geschenke. Wichtig ist bei Kindern, die Sprache zu reden, die sie verstehen. Es gibt Hasanat und Hasanat. Was ist das, Hasanat? Es muss etwas sein, was sie nachvollziehen können. Geschenke. Darunter können die was verstehen. Natürlich, je älter, umso mehr verstehen sie auch diese islamischen Fachbegriffe. Aber wir reden hier jetzt von kleinen Kindern, die wissen, was ein Geschenk ist und so weiter und so fort. Bringt das immer noch nichts, dann kommen wir zur dritten Stufe und das ist die Warnung oder Drohung. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin ist eine Drohung. Wir bekommen Furcht. Warum? Weil es geht um die Rechenschaft Yawm al-Qiyamah. Das ist die Reihenfolge. Al-Fatiha beginnt nicht Maliki Yawmiddin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Die Reihenfolge dieser Ayat hat einen Sinn. Fange zuerst an, den Menschen zu erklären, wer Allah ist. Auch den Kindern. Warum beten wir? Weil Allah uns das alles gegeben hat. Du kaufst deinem Kind ein Geschenk. Bevor du sagst, und dein Kind sagt dir, vielen Dank Papa oder Mama, das ist wirklich nett. Dank nicht mir, danke Allah. Allah hat deinem Papa Geld gegeben, deiner Mama Geld gegeben. Allah hat uns diese Augen gegeben, diese Hände, deswegen kann Papa arbeiten. Und so weiter und so fort. Verbinde das Herz deines Kindes mit Allah, Jalla Jalalu. Und zeige, dass du nur Mittel bist. Der Schenkende, der Geber ist Allah, subhanahu wa ta'ala. Ab einem bestimmten Alter, Also wenn das Kind reif genug ist, ja, und das ist schon also eher im Teenageralter, da sagst du, guck mal, es gibt Menschen, nicht du, es gibt Menschen, wenn sie nicht gut sind, Allah wird zornig auf sie. Und es kann sein, dass Allah sie bestraft. Aber du bist ein guter Junge, du bist ein gutes Mädchen, Allah liebt dich. Ja, aber ich habe das letzte Mal gelogen. Ja, aber du hast dich ja entschuldigt. Dieses Phänomen oder das Prinzip der Taube schon bei den Kindern ihnen beizubringen, die Hoffnungslosigkeit aus den Herzen zu entfernen, egal was du getan hast, du kannst immer wieder gut machen. Wenn du aber dann als Vater, als Mutter kommst und sagst, Papa, entschuldige, nichts entschuldige da und so weiter, das geht nicht. Und wie willst du ihm dann erklären, egal wie oft er gesündigt hat, Allah Azza wa Jalla wird ihm vergeben? Verbinde es. Ja, soll er jedes Mal die ganze Wohnung kaputt machen? Nein, das soll nicht. Dann sollst du dafür sorgen, dass er gar nicht die Wohnung kaputt machen kann. Aber nicht ihn in Angst und Schrecken versetzen, dass er fi nar jahannam wa bi'sal masir und das war's. Und ihn hoffen lassen. Nein, alhamdulillah, hast du gebetet? MashaAllah. Das wäre ja Jackpot. Ein Kind hat irgendwas getan, ja, zum Beispiel irgendwas gesagt, was er nicht sagen soll. Und dann hat er Salat al-Dhuhr gebetet. Und du hast mitbekommen dann später, ja. Rufst deinen Sohn, deine Tochter, sag mal, hast du vorhin deinen Bruder beleidigt? Ja, Papa. Warum hast du das denn getan? Ja, ich war sauer auf ihn. Ja, hast du gebetet? Ja, ich habe gebetet. Ach, Alhamdulillah. Dann ist es. Und du hast es bereut, ja? Ja, das tut mir leid. Und du hast gebetet, das war's. Hast du schon gebetet? Nee, noch nicht. Ah, jetzt kannst du dir entscheiden. Entweder du darfst nicht spielen oder du gehst beten. Weil das Gebet löscht alle Sünden. Die Salaf haben ihre Kinder erzogen. Als Kleinkinder sagten sie ihnen, sag, Allah sieht mich, Allah hört mich. Als Kleinkinder. Allah sieht mich, Allah hört mich. Warum? Damit er, wenn er erwachsen ist, immer diese Worte aufsagt. Allah sieht mich, Allah hört mich. Das heißt also, dieses Training, dass es zur Routine wird, nicht Routine, also man denkt nicht darüber, sondern es wird einfach sein, dass man das auch schon in der ersten Phase der Kindheit ihnen auferlegt oder sie damit erzieht. Ebenso, was man auf keinen Fall machen darf, ist das Verfluchen der Kinder oder Dua gegen sie zu machen. Allah Azza wa Jalla sagt, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, bittet nicht gegen euch selbst, macht kein Dua gegen dich und bittet nicht gegen eure Kinder, macht kein Dua gegen deine Kinder, damit ihr nicht eine Stunde der Erhörung trefft und euch dann erhört wird. Du weißt nicht, vielleicht in der Sekunde werden alle Bittgebete erhört. Und genau in der Sekunde sagst du deinem Kind dies und jenes, ja, möge Allah bewahren, ja, vernichten oder Allahu a'lam, möge Allah bewahren. Warum sagst du nicht, möge Allah dich recht leiten, Allah yehdik, möge Allah dich verbessern, möge Allah dein Herz besänftigen und so weiter. Gute Dua. Nicht gegen ihn Dua machen oder gegen sie Dua machen, denn das kann sein, dass dieser Dua dann erhört wird und dann wird dies auch erfüllt, wie zum Beispiel bei der Geschichte des Mönches oder desjenigen, der viele Ibadah gemacht hat und er war im Gebet, also vor dem Prophet sallallahu alaihi wasallam, Juraij, also der Ar-Rahib, und der hat dann gesagt, also während dem Gebet, seine Mutter hat ihn gerufen und er hatte gebetet. Da hat sie Dua gemacht gegen ihn, das möge Allah ihn prüfen. Auf jeden Fall, dann kam ja die Geschichte, dass eine Frau ihn bezichtigt hat, dass sie ein Kind von ihm hatte. Und am Ende hat dieses Kind gesprochen und gesagt, dass es nicht mein Vater ist und so weiter. Auf jeden Fall, die Moral von der Geschichte ist, der Dua der Eltern wird erhört, wenn es eine Stunde ist, in der Bittgebete erhört werden. Also achte darauf, dass du kein Dua gegen deine Kinder machst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor jeglichen Fehlern bei der Erziehung bewahren. Möge Allah uns beistehen, unsere Kinder auf beste Art und Weise zu erziehen. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.